Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ostern, ich habe eben gerade gedacht, es ist ja schön, dass wir am Auferstehungstag öfters mal aufstehen. Ach, stehen wir doch einfach zum Predigttext erst nur kurz nochmal auf, ist ja gut. Merken wir es von der Auferstehungskraft. Ja, okay. Das ist ein bisschen was anderes. Aber im Predigttext, den ich ausgesucht habe, heißt es, kurz und knackig, im Johannesevangelium. Und da sagt Jesus von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Auferstandener Herr, du bist hier. Bitten, ich rede durch dein Wort zu uns und schenk dadurch eine neue Perspektive in unser Leben, aber auch über unser Leben hinaus. Zeig, was bedeutet, dass du unser Leben bist und auch die Auferstehung. Rede, denn dein Knecht hört. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen, sie dürfen sich wieder setzen, genau. Das Spannende an dieser Predigt ist für mich, dass wir uns ja in einer Predigtreihe im Segensreich eigentlich befinden, nämlich über die Zukunft der Kirche. Reformare. Und das jetzt mit Ostern kombinieren und nach vorne träumen. Nach vorne träumen ist das Thema, das eigentlich Klaus Douglas im letzten Kapitel seines Buches Die neue Reformation hat. Deswegen sind wir drauf gekommen und wir haben das einfach mal zusammengehauen, ohne dass wir genau wussten, wo die Reise uns hintreibt. Und das ist nun bei rumgekommen. Träumer. Wir bezeichnen Leute als Träumer, die Löcher in die Luft starren und nichts auf die Reihe kriegen, oder? Das sind die Leute, die in der Klasse sitzen und dann einfach so. Und als Lehrer versucht man sie dann anzusprechen und dann und man denkt, oh, was für ein Träumer, da kommt da nichts bei raus. Negativ. Aber es gibt auch ein positives Träumen. Denn wenn wir es genau nehmen, sind es doch die Träumer, die etwas in dieser Welt bewegt haben. Jegliche große Erfindung und Errungenschaft kommt von Träumern. Zum Beispiel das Fliegen. Niemand hätte sich erträumen lassen, dass wir mal so um die Welt fliegen wie heute. Und das nur, weil einer oder einige davon geträumt haben und gesagt haben, ich sehe schon etwas, was ihr noch nicht seht. Oder denkt mir an Martin Luther King, I have a dream. Klaus Douglas, und ich bombardiere euch heute mit einigen Zitaten von ihm, die kann man für sich persönlich nehmen, er schreibt sie aber auch für eine ganze Gemeinde. Herausfordernd sagt, nur indem man das Unerreichbare anstrebt, gelingt das Erreichbare. Nur indem man träumt von dem Unerreichbaren, schafft man Erreichbares. Träume sind eine realitätsschaffende Macht. Das ist gar nicht fernab. Sie schaffen, sie wirken etwas Neues. Und wo immer Menschen aufhören zu träumen, kommt es zum Stillstand. Aufgehört zu träumen? Da kommt noch ein Zitat. Vielleicht habt ihr aufgehört zu träumen. Jeder für sich. In seinem Leben. Zu festgefahren. Zu frustrierend. An Stellen, wo man nicht weiterkommt. Da hat sich der Tod ins Leben eingeschlichen. Und manche Beziehung. Manche Zukunftsträume. Und die Grenzen sind so fest, dass man aufgehört zu träumen, weil es einen so resigniert und frustriert. Oder als Gemeinde. Wir träumen nicht mehr. Er haut sogar raus, das ist das Zitat, was jetzt kommt, mehr als in allen finanziellen und personellen Engpässen leidet unsere Kirche derzeit an fehlenden Träumen. Na, das ist doch mein Slogan für unsere Landeskirche und für uns als Gemeinde. Er sagt, das Problem ist nicht, dass wir keine Kohle haben und kein Personal. Ihr träumt nicht mehr. Ihr wisst gar nicht mehr, wo die Reise hingehen soll. Wir sind so in der Gegenwart gefangen und in unseren Problemen, unserer Begrenzungen sehen das als Wirklichkeit an, dass wir gar nicht mehr ahnen oder wagen, darüber hinaus zu denken, was sein könnte. Der Tod ist im Topf in unserem Leben. Ich habe mir vorgestellt, Gefängnis bedeutet, du bist eingegrenzt, gefangen, Stillstand. Der Tod ist das größte Gefängnis. Der größte Maß an Stillstand, da bewegt sich gar nichts mehr. Und der Tod ist jegliches Ende von Träumen. Manche sagen ja, wir schlafen da. Nee. Guckt mal einen Toten an. Der hofft nichts mehr, der glaubt nichts mehr, der hat keine Zukunft mehr. Schluss mit Träumen. Träumen, Hoffen ist ein Wesenszug von Lebendigen. Und immer da, wo Leben ist, da wird geträumt. Und da, wo sich Tod ins Leben geschlichen hat, da hören wir auf zu träumen. Und das bedeutet Stillstand. Die gute Botschaft ist, wir sind in bester Gesellschaft. Lesen wir Karfreitag und Ostergeschichte, und das sind die ausführlichsten Berichte sozusagen in den Evangelien von Berichten von Jesus, dann merken wir, es ging den Jüngern ganz genauso. Sie hatten große Träume und sie hatten Grund zu träumen, denn da ist einer aufgetreten, der stark war und der alles verändert hat. Und der Leute geheilt hat, der geredet hat wie niemand anders und er hat die Menschen zusammengebracht. Und es entstand ein großer Traum und sie dachten, er wird es sein. Er wird ein neues Reich aufrichten und zwar die Römer rausschmeißen. Und das ist das Hauptproblem, dass wir gefangen sind, begrenzt sind durch eine Obrigkeit, eine Macht, die uns gefangen hält. Und davon wird er uns frei machen. Er ist es. Wir merken es. Und es wird alles neu werden. Und dann stirbt er. Und mit ihm alle Träume. Und sie gehen nach Haus und sie schließen sich ein. Wer von euch, wer von ihnen hat sich nicht schon zurückgeschlossen, zurückgezogen? Und dann Ostern, bäm, erscheint er wieder. Und mit ihm nicht nur die alten Träume, nein, neue Träume. Denn er hat ihre Erwartungen nicht erfüllt, nein, er hat sie übertroffen. Er hat die Römer nicht rausgeschmissen. Er hat was ganz anderes besiegt, nämlich den Tod. Ich stelle mir das folgendermaßen vor, und um das zu zeigen, was Ostern kann, eine kleine fiktive Vorstellungsreise. Ich brauche jetzt eure Vorstellungskraft. Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem Gefängnis. Im Gefängnis. Ihr könnt euch relativ frei bewegen, ne? Nachts geht es in die Zelle, tagsüber kann man sich mit den anderen treffen. Aber es gibt da diese Mauern, die einen eingrenzen. Man trifft sich so immer mal mit den anderen, aber weiß, ich bin eigentlich eingeschränkt, ich bin hier festgefahren. Die Mauern sind die Grenze. Und zu träumen wagt man vielleicht gar nicht mehr. Es gibt manche, die kämpfen dagegen an, sind aber frustriert. Es gibt manche, die meisten arrangieren sich einfach mit der Situation. Und manche sind auch daran verzweifelt und am Verzweifeln. Und manchmal dachte ich, unser Leben, das Menschsein an sich, gleicht doch so einer Situation. Wir sind eigentlich begrenzt durch Tod, durch Leid, durch Krankheit. Und manche arrangieren sich damit, manche kämpfen noch verzweifelt. Und manche sagen, ja, lassen wir es doch einfach bleiben. Aber überwinden, da denkt eigentlich keiner so richtig dran, weil das könnte doch vielleicht doch schmerzen. Im Gefängnis dann auf einmal eines Tages fehlt ein Mann. Er ist nicht mehr in seiner Zelle. Und euch fällt es auch auf. Man trifft sich wieder am Hof und er ist nirgendwo. Er ist nirgendwo zu finden. Und man guckt auch mal zu den Wärtern rüber und merkt, oh, die sind aber relativ hektisch drauf. Das heißt, nicht die haben den rausgebracht und hier kurz im Prozess und der ist jetzt tot. Er ist ganz weg. Und die können sich es auch nicht erklären. Und auf einmal fangen die Leute im Gefängnis, fangt er wieder an zu träumen. Das, was ihr nicht erlaubt habt, über die Grenzen, die Mauer hinaus zu träumen, weil es euch frustriert hätte, fängt langsam wieder an. Könnt ihr da wirklich draußen sein? Gibt es einen Weg nach draußen? Gibt es einen Weg aus dieser Begrenzung raus? Und dann taucht er auf, vereinzelt, mitten unter den Leuten. Und er bewegt sich recht frei, als ob er hinein und heraus spazieren kann, so wie es ihm beliebt. Er wandelt über die Grenze hinaus. Und dann erst recht bricht die Hoffnung durch. Ach super, genau das ist das Zeichen. Ihr müsst euch vorstellen, was man nicht machen würde in dieser Situation, wäre doch, aha, es gibt einen Weg raus, der scheint sich frei zu bewegen und jetzt fange ich selber an zu buddeln und baue mir einen Weg. Sondern ich würde mich doch an diese Person hängen und sagen, Alter, nimm mich mit raus. Zeig mir den Weg. Ich hänge an dir und ich mach's nicht auf eigene Kraft. Noch etwas würde es machen. Selbst wenn ich noch nicht draußen wäre, es würde mein Leben im Gefängnis doch völlig verändern. Die Wärter würden mir keine Angst mehr machen. Vielleicht auch, wenn sie richtig fies zu mir sind. Die Einschränkungen. Ich würde sagen, niemand kann mir das Leben mehr rauben. Ich kann noch sogar später raus. Und wenn sich die anderen Gefangenen um das letzte Brot kloppen, weiß ich, ich komme demnächst raus. ich komme mit ihm raus. Und da gibt es Brot und Essen die Fülle. Und vielleicht würde man selber anfangen zu erzählen und sagen, es gibt einen Weg, ich kenne einen, kommst du mit? Egal, ob es die hören wollen oder nicht. Ich denke, manchmal so muss es den Jüngern gegangen sein, als sie das leere Grab sahen. Zuerst war Zweifel, ja. Doch von Johannes heißt es, und er sah das leere Grab und fing an zu glauben. Es gibt eine Hoffnung. Es geht über den Tod hinaus, über die Grenze. Es gibt einen Ausweg aus all dem. Man fängt wieder an zu hoffen. Das Grab ist leer, die Zelle ist leer. Und dann, wo sie ihn gesehen haben, noch mal mehr. Die Hoffnung bricht sich und mischt sich immer stärker und das Träumen immer stärker in die Zweifel, bis es dann im Pfingsten den großen Durchbruch gibt. Nun, wie können wir aus Karfreitag und Ostern ein paar Sachen für unser Träumen ableiten? Das Osternträumen. Viermal, wie träumen wir richtig? Was können wir darin lernen? Erstens, unsere Träume müssen groß genug sein, damit Gott darin Platz findet. Wir müssen mit der Auferstehung ins Kraft von Jesus rechnen. Das ist eine Herausforderung für alle Skeptiker, alle Realisten, alle, die nur im Hier und Jetzt verankert sind. Es geht nicht darum, aus sich zu schauen, sondern auf Gott. Das ist die erste Herausforderung. Ein paar heftige Zitate von Klaus Douglas wieder angereiht. Wir träumen in aller Regel nicht zu groß, sondern zu klein. Lasst uns nicht von der Wirklichkeit der Kirche, sondern von den Möglichkeiten Gottes herdenken. Lassen Sie unsere große Dinge für Gott anstreben und große Dinge von Gott erwarten. Alles andere ist nicht Bescheidenheit, sondern Unglaube. Und ich denke wieder an die Jünger. Ja, sie haben schon Großes geträumt, aber das war nicht das Größte, was sie träumen können. Wer hätte von ihnen gedacht, dass der mal kommt, um wirklich Einheit mit dem Vater zu bringen und ein Leben bringt, das den Tod überwindet. Dass man hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, das man hat, selbst wenn man stirbt. Und das hat diese freigesetzt. Es war etwas viel Größeres. Da waren die Römer Pillepalle im Gegensatz zum Tod. Und genau das ist es. Das haben sie nicht gewagt. Und er sagt, so sollen wir auch als Kirche glauben. Und Ostern sagt uns, so kannst du auch für dich alleine glauben. Träum nicht zu klein von Gott. Träum groß. Dass Gott seinen Platz hat in deinen Träumen. Oh, mich fordert sowas heraus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die nächste Sache. Wie träumt man richtig? Unsere Träume müssen aber in der Verheißung Gottes verankert sein. Das heißt, wir träumen Gottes Träume und nicht unsere eigenen. Ostern sagt nicht, Gott erfüllt jetzt alle deine Träume, er hat dir alle Möglichkeiten und schenkt dir alles Glück der Welt, was du dir wünschst. Deswegen müssen unsere Träume in dem Versprechen Gottes verwurzelt sein. Das war Ostern. Sie wussten bloß nichts von diesem Versprechen. Sie haben es nicht erkannt. Auf einer Reise im Lukas-Evangelium wird es berichtet, wo dann zwei nach Hause trotten von Jerusalem nach Emmaus und voll resigniert sind. Da taucht Jesus auf und sie erkennen ihn erst gar nicht. Und dann erklärt er ihnen, sagt mal, seid ihr blöde, es muss doch so kommen. Ich zeige euch mal, es gibt zig Verheißungen im Alten Testament, dass der eine sterben muss und dann aufersteht. Und jetzt, dann legt er los. Ne? Manch alttestamentlicher Prof sagt, bei dieser Unterredung wäre ich gerne dabei, um mal zu gucken, wie Jesus aus dem Alten Testament sich sehr ableitet. Leider wird es nur ganz kurz behandelt. Okay, Exkurs beendet. Jedenfalls, also mich hätte das auch interessiert, ich wäre gerne dabei, aber ja. Aber das Entscheidende ist, dass er sagt, es gibt Verheißung dafür. Versprechen Gottes. Und die hat er erfüllt. Wenn ihr träumt, träumt groß, aber träumt auf seine Verheißung gegründet. Wenn ihr eure eigenen Sachen träumt und meint, Gott ist nur der, der eure Träume erfüllt, nämlich eure eigenen, dann könnte es sein, dass ihr böse auf die Nase fällt und frustriert seid. Und das gilt für die eigene Gemeinde. Was sind denn seine Träume von Kirche? Seine Träume, übrigens sagt Jesus nirgendwo, ich träume von einer riesigen Kirche. Ich sehe es am Horizont, die größte Kirche der Welt. Das sagt er nirgendwo, aber er träumt, und das sagt er immer wieder, von Qualität. Er träumt davon, was Kirche ist, wie Kirche ist, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie Vertrauen auf Gott setzen. Und damit beschreibt er lebendige Kirche. Und das ist wiederum was, was mitschwingt, nämlich wachsende Kirche. Alles, was lebendig ist, wächst, und er bringt zig Gleichnisse, wo immer von Wachstum die Rede ist. Aber das folgt daraus, dass es eine gesunde Kirche ist, eine gesunde Gemeinschaft. Und das gilt auch für unsere eigenen. Ich würde gerne hier weitermachen, ein kurzer Hinweis, wir werden auf der Gemeindefreizeit das genauer studieren, ein Traum von Gott von seiner Gemeinde und wir werden das immer wieder hier tun. Doch an dieser Stelle ist entscheidend, es geht eben nicht um das, was wir träumen. Diese zwei Punkte zeigen uns zwei Sachen. Wir stehen Gott und seiner Auferstehungskraft in dieser Welt, in unserem Leben, auf zweifacher Weise im Wege. Nämlich erstens mit unseren Sorgen und Ängsten, das ist der Typ 1, der träumt nämlich gar nicht mehr oder hat dann immer so seine Bedenken und sorgt sich und sagt, deswegen träume ich nicht. Oder indem wir unsere eigenen Vorstellungen haben und sie jetzt absolut setzen. Ich glaube fest, dass Gott Großes tun möchte und er immer noch am Wirken ist. Aber wir bremsen ihn aus, genau in diesen zwei Punkten. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn machen lassen. Und da an dieser Stelle, bevor wir zu den ein, zwei Punkten kommen, Karfreitag kommt vor Ostern, merkt euch das. Der Tod, der eigene Sterben, kommt vor der Auferstehung. Was sage ich damit? Wir können von Jesus selbst sehr schön lernen, wie die Auferstehungskraft sichtbar wurde. Denn er selber hat gerungen und hat ein wunderschönes Gebet formuliert, was uns hilft, genau diese zwei Sachen einzuhalten, nämlich im Garten Gethsemane. Kurzes Gebet wird uns berichtet, hat er wohl immer wieder gebetet oder so ähnlich. Nämlich als erstes geht er auf die Knie, wo er den Tod und weil er vor Augen hat, was bald geschehen wird. Und er ist ganz allein und er ringt mit dem Vater in Todesangst. Und was formuliert er als erstes? Vater, alle Dinge sind dir möglich. Das ist erstens, ne? Er sieht Gottes Kraft. Alle Dinge sind dir möglich. Dann formuliert er seinen eigenen Traum, seinen eigenen Wunsch. Und ich wünschte, dieses Leiden geht an mir vorbei. Und dann gibt er es aber wieder hin und sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt er mal zu seinen Jüngern, das Weizenkorn, das muss erst in die Erde und sterben, damit es Frucht bringt. Lässt du es einfach so, dann bleibt es allein. Aber wenn es in die Erde geht und stirbt sozusagen, also es löst sich auf, dann wächst eine Pflanze draus und dann bringt es eine Ehre und ganz viele andere neue Körner. So muss der Menschensohn genauso sterben, damit Leben entsteht. Und so verhält es sich mit allen, die ihm folgen, sagt er. Wisst ihr was, warum wir manchmal nicht mehr die Auferstehungskraft erfahren von ihm? Weil wir nicht bereit sind, unserem Ego zu sterben. Entweder unserem ängstlichen Ego, das sich nicht mehr träumt, oder unserem, es geht um mich, Ego und meine Träume. Dein Wille geschehe und alle Dinge sind dir möglich. Nun, kommen wir noch zu zwei anderen Punkten zum Träumen, aber das nehmt mit, das geht immer in die Gebet. Außerdem ist ein gesundes und gutes Träumen ein Träumen, was uns selber positiv verändert. Den Träumer selbst. Das merken wir bei den Jüngern. Sie werden völlig verändert. Ostern stellt ihr Weltbild auf den Kopf und sie fangen an zu träumen, zu erzählen. Sie werden mutig. Wisst ihr was? Es gibt Fanatiker, die haben große Träume. Aber sie machen Druck auf andere. Denn ihr Traum ist ihr Leben. Ihr Traum ist ihr Leben. Und wehe, der Traum geht nicht in Erfüllung. Dann gehen sie kaputt oder sie lassen alle anderen drumherum kaputt gehen, damit ihr Traum in Erfüllung geht. Das ist fanatisches Träumen. Und es verändert den Menschen nicht positiv. Es macht ihn bitter, es macht ihn hart, weil er seinen Wunsch, seinen Traum durchbringen muss. Ostern träumen macht nicht hart, es macht frei. Es macht fröhlich und befreit alle Menschen um ihn herum. Gottes Träume geträumt in diesen beiden Punkten hier vorne, nämlich der Großes träumt und trotzdem bereit ist, sozusagen Gottes Willen zu träumen und nicht seinen eigenen, befreit die Leute um sich herum. Ich habe das selber erfahren diese Woche auch und immer wieder die letzten Wochen. Es gibt manche schwere Sachen, die man hören muss und sie treffen mich. Mehr als mancher vielleicht so denkt und ich ringe darum. Und manche Sachen, die man hört und mit sich beschäftigt und ringt, lassen einen verzweifeln. Und es war eigentlich jetzt erst die Tage, wo ich mich mit Ostern neu beschäftigt habe und nicht nur beschäftigt habe, sondern auch mit dem geredet habe, der auferstanden ist, da merke ich, die Botschaft ist immer noch da. Die harte Sachen in meinem Leben, die mich eigentlich verzweifeln lassen, aber auf einmal kam eine Ruhe rein. Und ich merke, ich erlaube mir zu träumen und nicht mehr, ja, wo geht die Reise hin und dann, oh nee, das kann gar nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wie hier Veränderung geschehen soll. Sondern es wird ruhig. Kein Druck mehr, keine Angst mehr. Leute, Ostern kann uns so ruhig machen und gelassen. Und noch was? Und doch lässt es uns nicht stille stehen. Wer träumt und Ostern träumt, der wird Einsatz wagen, also wagen und sich einsetzen. Und Einsatz wagen, super. Was ich damit meine ist, ja, es macht gelassener, wenn wir wissen, es gibt einen, der ist stärker als der Tod, der ist stärker als alles Leid, der kann das hier in unserem Leben wirken, aber er wird es auch darüber hinaus vor allen Dingen wirken. Die Leute, die Jünger, verließen sich auf die Kraft Gottes. Und sie wurden, jetzt muss ich ganz kurz gucken, und sie wurden aktiv. Die Sicherheit, die ihnen gab, dass ihnen keiner den Tod, keiner ihr Leben, das sie in Jesus hatten, nehmen konnten, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben, veranlasste sie zu wagen, wo kein anderer sonst was gewagt hat. Sich gegen Mächte und Gewalten zu stellen, nicht hart, sondern liebevoll und bestimmt. Denn ihr Leben konnte ja niemand mehr nehmen. Sie haben die Botschaft verkündet, sie sind rausgegangen und es entstand eine große Bewegung. Aber sie blieben nicht sitzen und drehten Däumchen, bis Gott irgendwas tat. Sondern sie wurden da in Pfingsten höchst aktiv. Das Osterereignis von Paulus, das war ja so ein Verfolger von der ersten Gemeinde. Ostern wurde vor ihnen, als der Auferstandene ihm begegnet ist. Und dann haut sie ihm vom Pferd. Und dann dauert es nicht lange und dann wird er höchst aktiv. Er träumt Träume von, oh, ich will bis nach Rom, oh, ich will am besten bis nach Spanien. Alle müssen davon hören und er setzt alles dran. Leute, es ist falsch, wenn wir meinen, oh ja, Vertrauen darauf, dass Gott wirkt, das ist Osterglaube und wir setzen uns hin und gucken mal, was Gott tut. Nee, er will es auch durch uns tun. Und alle, die gepackt sind von Ostern, die werden nicht still sitzen und die werden nicht beobachten, sondern die werden sagen, yes, das müssen sämtliche Leute hören. Wie der Typ im Gefängnis. Klaus Douglas, Zitat, habe ich nur hier und nicht da, meint, kein Traum geht allein dadurch in Erfüllung, dass wir die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass Gott alles alleine tut. Noch eine Schlussbemerkung, während wir diese vier Sachen uns gerne nochmal vor Augen malten. Manche Leute sagen, Ostern ist ein Prinzip. Das steht doch dafür, dass es Hoffnung gibt in all den dummen Sachen. Manche sagen, das ist ein Prinzip wie, nach dem Winter kommt ein Frühling, nach dem Tief kommt ein Hoch, nach dem Regen kommt Sonne und nach dem Tod kommt das Leben. Nach Karfreitag kommt Ostern, Halleluja. Ihr merkt, ich bin da nicht ganz so motiviert von. Weil diese Sache kann man auch umdrehen. Und Pessimisten machen das gerne, ne? Nach jedem Sommer kommt ein Winter, nach jedem Sonnenschein kommt ein Regen. Und nach jedem Hoch wird auch ein Tief kommen. Was ist denn jetzt als erstes? Diese Vertröstungen, diese Positivdenken und sagen, Ostern steht für ein Prinzip, dass es immer wieder das Gute kommt. Nein, es ist kein Prinzip Ostern, Leute. Kopf hoch, Prinzipien helfen uns nicht. Das sind Vertröstungen. Wir können uns auch nicht selbst auferwecken. Müsst ihr dran denken. Nein, Ostern steht für eine Person. Und damit möchte ich schließen noch einmal mit diesem wunderschönen Vers. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagt, nicht diese Kraft soll irgendwie in deinem Leben sichtbar werden. Hoffe irgendwie, sondern ich bin es. Für dich persönlich, aber auch als Gemeinde. Und es geht ja heute auch um Gemeinde, deswegen will ich da mal ganz kurz innehalten. Mein Traum von Gemeinde ist, während ich darüber nachdenke und diesen Vers halte, eine Gemeinde, die vor allen Dingen den Auferstandenen sucht und eine Begegnung mit ihm ist, ihn wirken lässt, sich immer wieder ausliefert an ihn, damit er unser Denken, unser Handeln prägen kann, damit er zum Zug kommt, nicht wir, die nicht versucht, sich einen großen Namen zu machen, sondern davon redet, dass sie einen großen Herrn hat, der alles schon getan hat und immer noch am Wirken ist. Und persönlich heißt das auch, Ostern heißt, Jesus ist die Antwort auf dein persönliches Leid, deine Verwirrung und die vielen Tode in deinem Leben. Und wenn es da Tode gibt in deinen Beziehungen, Punkte gibt, wo du nicht mehr weiterkommst, wo du sagst, ich bin eigentlich gefangen, dann gilt es nicht zuerst zu sagen, Ärmel hoch und ich klotze ran, sondern sie in Verbindung mit dieser Person zu bringen und zu sagen, hier bin ich, ich will dir alles zutrauen. Du kannst alles, du hast es mir gezeigt, Ostern, und doch dein Wille soll geschehen. Führe du mich jetzt. Was sind die nächsten Schritte? Du sollst es tun. Leite mich, ich gehöre dir. Mit all den Toten in meinem Leben, mit allen Eingrenzungen, mit allem Schmerz, mit aller Krankheit, allem Leid. Und dann wird Auferstehung langsam sichtbar in unserem Leben, aber noch viel größer darüber hinaus. Denn das hat er versprochen, wenn er wiederkommt, dann wird seine Kraft, seine Auferstehungskraft für alle sichtbar werden. Deswegen Ostern, Leute, zeigt uns, die Realität ist nicht Herr über Gott, sondern Gott ist Herr über die Realität. Und das lässt uns neu hoffen und neu träumen, seine Träume. Doch entscheidend ist, dass wir uns an ihn hängen. In diesem Sinne, Leute, der Herr ist auferstanden. Ja, ist er wahrhaftig auferstanden. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, der wird Leben haben, selbst wenn er stirbt. Deswegen kann er wagen. Was soll passieren? Stirbt er, hat er Leben. Trotzdem kommt er an Grenzen, hat er Leben, nämlich in ihm. Und dieses Leben ist ewig und hält ewig an. Amen.